Radio 1, nur für Erwachsene.
Zeit für Kunst und ich freue mich schon ganz doll auf meinen nächsten Gesprächspartner. Wir reden über Pop on Paper. So heißt es nämlich derzeit in der Sonderausstellungshalle am Kulturforum, gelegen am Matthäi-Kirchplatz. Und dort wird eine Ausstellung gezeigt von Warhol bis Lichtenstein und zwar noch bis zum 16. August. Es ist eine außergewöhnliche Zusammenstellung, eine erste der Pop-Art-Sammlung des Hauses, Kupferstichkabinett, und darüber sprechen wir jetzt und erfahren vermutlich alles Wissenswerte, denn er ist vom Fach. Er ist der Kurator der Ausstellung. Herzlich willkommen, Andreas Schalhorn. Nur mit der Ruhe, wir haben Zeit. Freie Stuhlwahl. Wie schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen bei Radio 1.
Danke für die Einladung.
Ach, sehr gerne. Haben wir dich direkt aus dem Museum geholt oder ist heute frei gewesen?
Ja, so ein bisschen. Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, Corona-bedingt nicht in Spanien, aber es gibt ja auch das schöne Bayernland.
Aha.
Und heute war einiges zu erledigen. Erster Arbeitstag, die üblichen kilometerweise E-Mails und ein paar Anfragen. Und
ja,
und
dann kommen wir noch mit dem Interview.
Ja, das ist ja was Schönes, da kann man ja dankbar sein. Also.
Immerhin haben wir es gut getimt, frisch ausgeruht nach ein paar freien Tagen.
Noch, genau, ja.
Ich habe ja schon gesagt, es ist das erste Mal, dass die Pop-Art-Sammlung des Berliner Kupferstichkabinetts präsentiert wird. Warum denn erst jetzt? Oder gab es einen bestimmten Anlass? Oder warum heißt das so das erste Mal?
Ja, es gibt immer verschiedene Pläne, verschiedene Ideen, die sich so langsam irgendwie entwickeln müssen. Dann kommt was anderes dazwischen, dann bekommt man eine Schenkung, dann gibt es ein Jubiläum vom Freundeskreis. Dann gibt es Ideen mit der Kooperation, dann fehlt das Geld. Und dann passt es aber dieses Jahr. Und das Gute ist eigentlich, dass diese Sammlung wurde genau vor 50 Jahren begonnen. 1970. Also die Pop-Art ist ja eigentlich eine Kunst der 60er Jahre. Aber die Sammlungsgeschichte bei uns, beim ehemaligen Direktor Alexander Dückers, ging genau 1970 los. Im Westen damals war geteilt das Museum noch, das Kupferstichkabinett. Also im Westteil Pop-Art, im Ostteil war ja sozusagen unmöglich.
Mhm.
Aber es ging genau 1970 los. Die ersten Werke von Warhol kamen in die Sammlung, weil halt, auch das zeigt die Ausstellung, irgendwie Amerika das gelobte Land war. Also gerade wenn man in West-Berlin auf der West-Berliner Insel saß und die West-Berliner Kunstszene hatte, fand man es ganz toll, die super spitzen Grafiken der Amerikaner zu haben. Pop-Art, aber auch andere, Minimal-Art, die großen Stars. Das war einfach das Ding. Und der damalige Direktor hat angefangen, oder der damalige Kurator für diese Kunst hat angefangen, das zu sammeln und schrittweise eine Sammlung aufgebaut. Und komischerweise wurden die Sachen immer so untergehoben. Ja, hast du irgendein Thema zum Porträt, kommt mal die Marilyn rein. Hast ein Thema zu, ich weiß nicht was, Stillleben, kommt mal Lichtenstein rein. Aber dass man mal sagt, wir gucken mal nur diese American Power in der Sammlung, was da eigentlich zusammengekommen ist, das ist eigentlich komischerweise erst jetzt passiert.
Ja, okay, aber besser spät als nie.
Ja,
so, ja. Du hast es schon erwähnt, Pop-Art ist ein Kind der 60er Jahre. Ich war sehr überrascht. Ich habe heute recherchieren dürfen, dass das, glaube ich, schon Mitte der 50er so ein bisschen angefangen hat. Aber man verbindet es total mit den 60ern. Und ich habe dann gelesen, bei euch, das basiert auf der Technik, oder generell, es basiert auf der Technik der Druckgrafik. Wir müssen nicht zu technisch werden, aber vielleicht kannst du ein bisschen genauer erklären, was hat denn die Entstehung dieser Kunstrichtung begünstigt? Inwiefern ist diese technische Möglichkeit untrennbar verbunden mit dem, was wir bei Pop Art gleich vor Augen haben?
Also die Pop Art basiert, was die Druckgrafik angeht. Und die Druckgrafik, es klingt heute immer so ein bisschen zopfig und außer der Mode. Ja, alle denken an Fotografie als das Medium. Druckgrafik, speziell der Siebdruck, der aus der Werbung kam. Also der wirklich dazu diente, plakativ mit starken Farben oder auch mit Einbeziehung von Fotografien Dinge zu multiplizieren, dass der Siebdruck perfekt war, um die Werbesprache, diese Ästhetik der damaligen sehr aggressiven Werbekultur der Amerikaner in die Grafik zu transportieren. Und das Gute natürlich, kommerziell gesehen, du malst ein Gemälde als Warhol, aber du machst automatisch 250 Drucke. Das heißt, du kannst natürlich ein anderes Publikum erreichen. Eine hohe Auflage an hochqualifizierten, hochwertigen Originalen, aber eben 250, und kannst damit auch die Kunst wirklich populär machen. Das heißt, Pop-Art wird eigentlich erst durch die Verbreitung über den farbenkräftigen Siebdruck zur Pop-Art.
Mhm, okay, ja, ich
also,
verstehe.
Ich hoffe, du...
Jetzt sind die im Slogan vertretenen Künstler bei euch, Warhol und Lichtenstein, natürlich die ganz, ganz großen Stars und vermutlich die, die wirklich jedem zuerst einfallen beim Begriff Pop-Art. Also es gibt noch 2, 3 andere, aber welche Künstler sind denn bei euch noch vertreten? Du darfst mal ein bisschen Name-Dropping machen bei einer Sammlung seit 1970. Da ist doch wahrscheinlich dabei, was wir kennen sollten.
Ja, nee, das ist schon ein Künstler. Ich wollte den Titel eigentlich erst anders nennen. Ich wollte es erst nennen, von Warhol bis James Rosenquist. Da meinte unsere Presseabteilung, also Rosenquist, nee, den kennt keiner, das machen wir besser nicht. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie kommen sollten, das Zielbild der Ausstellung ist eine vierteilige, große, riesengroße Grafik von James Rosenquist, in der auch klar wird, Pop-Art ist nicht nur positive Verstärkung der Werbesprache der Amerikaner der 60er Jahre. Denken Sie so ein bisschen auch an diese Mad-Men-Ästhetik auf Netflix, diese ganze Werbeagentur-Welt. Pop-Art kann auch die Kritik, die Politik, den Krieg, die Gewalt irgendwo mittransportieren. Und das zeigt eben ein gigantischer Druck von James Rosenquist aus den 70er Jahren schon, aber eins der wichtigen Werke der Ausstellung. Natürlich, mir ist aufgefallen, das fällt einem heute automatisch auf, dass die Pop-Art, wenn man sich aus heutiger Sicht sieht, eine Kunst der weißen alten Männer ist. Man kann natürlich, wenn man auch sammlungsgeschichtlich, es gibt natürlich Künstlerinnen und wir haben Gott sei Dank über eine späte Schenkung zwei Arbeiten von Sturtevant da, eine amerikanische Konzeptkünstlerin, die ganz schön die Stile, ja, also wenn ein Warhol eine Blume malt, dann ist es keine Blume mehr, das ist ein Warhol. Wenn also ein Jasper Jones drei Sterne malt, dann ist es keine Sterne mehr, das ist Jasper Jones. Und die Sturtevant hat genau diese Sachen übernommen und in ihre Welt hineingespiegelt. Oder eine andere Künstlerin, eigentlich Filmemacherin, wenn ich es noch ganz kurz ausführen darf, Ulrike Ottinger. Sie ist plötzlich, dieses Jahr hat sie noch den Preis bekommen auf der Berlinale für ihr filmerisches Schaffen. Wird auch jetzt als Künstlerin wieder neu entdeckt. Und das ist so ein Beispiel für die Rezeption der Druckgrafik, des Siebdrucks in der europäischen Kunst. Also der Fixpunkt ist schon sehr stark die amerikanische Grafik, dass die mal wirklich ganz genau gezeigt wird, aber auch so kleine Nebengeräusche, Störungen, Brechungen von Künstlerinnen bis auch in die Gegenwart. Antje Dorn ist da, die ist genau wie ich aufgewachsen in Aachen mit der Sammlung von Peter Ludwig, dem großen Pop-Art-Sammler Aachen und Köln, Museum Ludwig. Kennen Sie viele von Ihnen. Und da kommt dann auch so eine Brechung hinein, wo man diese ganze Welt, auch den Sexismus, der in der West Coast, in den USA, gang und gäbe war, in der Werbung und auch bei Mel Ramos, wo das Ganze so ein bisschen gebrochen wird. Das heißt, Sie merken in der Ausstellung, es gibt nicht nur die großen Namen, die man so ablaufen kann, wobei das wirklich ein Powerplay ist, und es gibt auch so kleine ironische Brechungen, wo eben auch andere Stimmen und Künstlerinnen hineinkommen. Wir hätten diese Ausstellung noch viel größer machen können, aber irgendwo muss es auch irgendwo einen Punkt oder einen Knopf geben dafür.
Andreas Schalhorn, er ist Kurator einer bereits laufenden, spannenden Ausstellung zum Thema Pop Art. Pop on Paper heißt das Ganze und wir haben schon erfahren, da ist neben Warhol und Lichtenstein natürlich noch viel, viel anderes zu entdecken und zu erleben. Andreas, was würdest du überhaupt sagen? Wie viel Prozent von eurer gesamten Sammlung kann man denn in so einer Ausstellung überhaupt zeigen?
Also ich würde mal sagen, es ist vielleicht auf die ganze Pop-Sammlung, also auch die englische Pop-Sammlung bezogen. Gibt's ja auch einige Künstler bei uns, Hockney und andere, vielleicht ein Drittel.
Okay, nur damit wir also, mal so eine Größenordnung
haben, ja, also oder? Wir haben dann zum Beispiel, das Problem ist ja die Formate, ja. Man hat also große Formate oder bei den Marilyns von Monroe, von Monroe sage ich schon, ja, sehr schön. das wäre natürlich auch nicht schlecht.
Bei den Warhols von Monroe, genau, wolltest du genau, sagen, ja, genau.
Da ist es tatsächlich so, dass die 10 Marilyns von Warhol einfach schon eine Fläche darstellen, ja. Die wurden auch schön neu gerahmt von den Restauratoren, aber da sind schon mal 5 Meter Fläche weg. Ja. Also die Idee, dass immer so Druckgrafik so, ach ja, wie klein und wie süß, man muss mit der Lupe dran gehen, das kann man bei der Ausstellung eher vergessen. Es ist also wirklich plakativ im offensiv-positiven Sinne. Und das ist natürlich Fläche. Wir bespielen also auch nicht den normalen Ausstellungsraum am Kupferstichkabinett, sondern das Kulturforum, die obere Sonderausstellungshalle. Das sind so 400 Quadratmeter, aber die sind schneller voll, als man denkt. Also
das kann ich mir vorstellen. Wie gliedern sich diese 10 Kapitel? Was habt ihr euch dabei gedacht? Was ist die Idee dahinter?
Also es ist halt so, dass es wirklich möglichst selbsterklärend sein soll. Es gibt eine Art Einführung, du hast es schon erwähnt, die Anfänge liegen teilweise auch in England, denn nach dem Krieg im grauen Westeuropa war natürlich die amerikanische Werbung, die amerikanischen Produkte, das war natürlich ein ganz großer Input, die amerikanischen Zeitschriften, auch durch die amerikanischen Soldaten, die nach Europa kamen. Man hatte eben so einige Künstler, die dann eben schon anfangen, auch so Konservendosen als Collagen irgendwo reinzubauen. Das geht damit erst los, eben also mit den Anfängen oder auch Künstlern, die aus der abstrakten Malerei kommen, die dann einen neuen Stil finden, indem sie Gegenstände einbeziehen. Ja, also irgendwo Robert Rauschenberg, der dann plötzlich Pressefotos mit seiner gestischen Malerei kombiniert, oder ein anderer, die amerikanische Flagge malt. Also ein historischer Vorspann. Und dann, da sind wir sehr dankbar, der Sammlung Marx bei den staatlichen Museen, haben haben wir auch von Andy Warhol sehr schöne frühe Werbezeichnungen aus den 50er Jahren. Da merkt man schon, dass die Künstler ja teilweise eben aus der Werbung kamen. Die haben das also schon gelernt, die wussten, wie die Mechanismen funktionieren. Die wussten, wie sie große Auflagen generieren, wie sie auch arbeitsteilig arbeiten. Gerade bei Warhol mit seiner Factory, der später Mitarbeiter einen ganzen Pool an Leuten hatte. Das ist so ein erstes, zweites Kapitel, also sozusagen der frühe Warhol. Dann kommt ein Warhol-Kapitel, ein Lichtenstein-Kapitel. Aber es geht dann auch nachher so ein bisschen um die Vielfalt. Also man kann das nicht über einen Kamm scheren. Ja? Es gab also auch Künstler, die heute keiner mehr kennt. Alan Dark Angelo oder auch Engländer wie Peter Phillips, die damals in den USA lebten und dann irgendwie da reinrutschten in diese Pop-Art-Soße der Amerikaner. Die wird hier neu zu entdecken oder auch zu gucken, was ist an Themen da so. Natürlich einen Themenblock kommen wir nicht dran vorbei, aber da wir ja keine Schulklassen in der Ausstellung haben, kann es keine Diskussionen mit Lehrern geben, ist natürlich der ganze Sexismus in der Werbung. Bei manchen Künstlern wie Mel Ramos, wo dann irgendwelche Girls, Pin-Up-Girls auf Tabakschachteln sitzen. Also beides geht ja heute nicht mehr. Wobei auf Instagram ist alles möglich, wie wir wissen. Whatever, jedenfalls, es gibt Themen, thematische Sektionen, es gibt biografische Sektionen. Es gibt eben am Ende nochmal einen Aufblick auf Europa. Sie finden einen Sigmar Polke, Sie finden einen K.P. Bremer. Es gab ja auch einen Europapop, aber wir wollten es ein bisschen klarer fassen. Man kann sich total verzetteln. Das ist dann, das wollte ich vermeiden.
Ja, es ist immer ein weites Feld, darum lohnt die Frage natürlich, ja, weil irgendjemand muss sich dabei Gedanken gemacht haben und als Kurator wirst das du gewesen sein.
Hilft nichts, ja.
Nee, es hilft nichts, absolut. Sag mal, nur mal so zum Verständnis, wenn man jetzt direkt die Assoziation hat, Pop Art ist eigentlich irgendwie 60er des letzten Jahrhunderts. Hat Pop Art irgendwann aufgehört und hat es dann vielleicht für Künstler einer völlig neuen Generation wieder angefangen oder gab es Pop Art immer und ist das fortlaufend oder wie ist das?
Also man kann immer wieder Wellen finden, wo dann plötzlich Produkte oder Etiketten oder Label neu reproduziert werden oder zum Thema werden. Also in der russischen Kunst der nach der Glasnost-Zeit gab es Künstler, die haben so Kaviardosen als Siebdrucke gemacht. Das sieht sehr ähnlich aus wie die Tomatensuppenbüchsen von Andy Warhol. Es gibt immer wieder Künstler, die auch das Pop-Klischee oder die Bildwelten reaktivieren. Aber man kann sagen, als Epoche, als strenge Epoche ist es dann doch vielleicht, so läuft es mit den 70er Jahre aus. Aber klar, ein Lichtenstein, der macht noch, das haben wir auch in der Ausstellung, der macht noch 1990 bei Rosenthal einen schicken Teller, ja, oder die BMW, gab es mal so eine große Kollektion an Künstlerautos, da gab es dann, das war auch 70er Jahre, das heißt, der Kunstmarkt trägt das alles schön weiter. Mhm. Aber es gibt immer so kleine Aufflammungen, würde ich mal sagen, die dann kommen und wieder gehen.
Okay, und der Titel Pop on Paper bezieht sich darauf, dass ihr keinerlei Skulpturen zeigt oder doch?
Also einmal ist es ein Statement dazu, dass man nicht denkt, naja, also diese armen Leute mit ihrem Papier, das ist ja alles nichts. Das Richtige sind die Gemälde. Nein, also wie ich erklären wollte, für den Kunstmarkt oder auch für die Verbreitung von den USA aus in den 60er Jahren war eben der Siebdruck ganz wichtig, weil bevor die großen Gemälde über den großen Teich kamen, was ja heute so normal ist, waren es im Gepäck, in den Maschinen oben im Handgepäck, die Druckgrafik. Und damit haben die Kunsthändler auch ihr Geld gemacht. Man kaufte damals echt Grafik. Und es gibt aber tatsächlich auch so ein paar andere Dinge. Es gibt Kleider aus Papier. Das heißt, es gibt also zwei wunderbare Kleider mit den Suppenbüchsen und eins mit den Hollywood-Stars von Universal Studios von 68. Alles im Warhol-Look. Das heißt, Andy Warhols Sprache färbt er ab. Es gibt ein paar schöne Teller von Lichtenstein aus den 60ern. Sogar schon Spülmaschinenfest, wie ich gelesen habe. Aber es ist tatsächlich so, dass letztendlich diese Malerei hier eher auf Papier stattfindet. Aber die Prozesse sind durchaus ähnliche. Es gibt eine schöne Marilyn aus der Sammlung Marx auf Leinwand, aber die bezieht sich eigentlich dann wieder auf die Werke, die auf Papier gedruckt wurden.
Ah, okay. Welche Auswirkungen hat jetzt Corona auf das Erleben der Ausstellung für die Besucher? Also ich vermute einfach mal, ihr habt im Mai angefangen, ihr werdet vor Corona angefangen haben, das Konzept zu machen. Wie erlebt man es jetzt? Also auf was müssen sich die Besucher einstellen? Habt ihr irgendwelche Auflagen, auf die ihr Rücksicht nehmen müsst? Eine maximale Füllmenge von Besuchern pro Stunde oder pro Tag? Wie ist das?
Ja, in der Tat, es dürfen immer nur zeitgleich 40 Personen in der Ausstellung sein. Deswegen empfiehlt sich dann doch, ein Ticket online zu buchen, was aber eigentlich ganz gut funktioniert und für Jugendliche sowieso bis 18 umsonst ist. Und wenn man das Ticket hat, geht es eigentlich alles ganz entspannt. Also die Besucher verteilen sich sehr, sehr gut. Man wird auch an der Rezeption am Kulturforum schon entsprechend aufgenommen. Man kriegt eine Maske, wenn man keine hat, oder sollte eine mitbringen. Also man muss den verkaufen für 1,50 Euro, aber so what. Aber das geht eigentlich alles recht entspannt. Der Shop hat auf, man kann also anschließend wunderbare Merchandising-Artikel kaufen. Also ich finde es relativ stressfrei, aber natürlich am Anfang war es für viele Besucher bestimmt oder Besucherinnen auch ein Hemmnis. Aber ich würde sagen, man kann auch dann draußen einen Kaffee trinken, nicht im Café, aber draußen an der Piazzetta. Also eigentlich läuft das schon ganz gut.
Um das alles auszuräumen, haben wir dich ja eingeladen. So, jetzt wissen wir das ja. Und bevor ich dann gleich zusammenfasse, wie und wo die Wege zum Glück sind, beziehungsweise zur Ausstellung Pop on Paper, die Frage an dich, von der ich weiß, es ist eine ganz, ganz schwierige. Aber hast du ein persönliches Lieblingsstück in der Ausstellung? Und wenn ja, was ist das?
Was ist das?
Du darfst einen kleinen Moment nachdenken. Ich weiß, Gott, die Frage ist wirklich, das ist immer so, als wenn Leute mich fragen, was ist denn wirklich deine Lieblingsband?
Okay, das könnte ich eher sagen, aber darum geht's ja nicht. Nein, 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 also es gibt ein sehr schönes Werk, leider nur eins, von Ed Ruscha. Das Standard, eine Tankstelle, das ist so richtig Hollywood-mäßig, das ist ein wunderbarer Siebdruck, da hätten wir gerne mehr Exemplare, aber da ist es leider schon preislich nicht mehr möglich. Okay. Aber den mag ich sehr, sehr gerne. Da ist sehr viel American Spirit und Hollywood drin, aber alles, ja, once upon a time. Irgendwo ist es auch vergangen, wir wissen es alle.
Gut, aber da wissen wir nach, was wir Ausschau halten können. Auf der Ausstellung oder während der Ausstellung oder wer weiß, welcher Aspekt oder welcher Künstler von Pop Art die Leute zu euch ins Museum zieht. Ich hoffe, es sind einfach so viele, wie ihr reinlassen dürft. Steht zu erwarten, dass ihr die Ausstellung länger zeigen könnt, wenn jetzt der andere ganz, ganz groß ist oder ist es das wirklich gewesen am 16. August?
Wir müssen, glaube ich, einfach aus Budgetgründen und auch logistischen Gründen, dass irgendwann schließen auch die Leihgeber oder die anderen Häuser wollen alles wieder zurückhaben. Die nächste Ausstellung ist dann irgendwann am Start im gleichen Raum. Okay. Und eigentlich, wie gesagt, am Wochenende ist es teilweise sehr voll. Unter der Woche geht's noch, aber Sie merken es beim Online-Buchen ja, wo die Kontingente noch da sind.
Also ja, aber da sind die Leute, treuen. Die hier sitzen, ja alle sehr firm, die haben ja auch schon alle online gebucht für heute Abend. Ne?
Das merkt
also
man doch. Ja,
da darfst du einfach mal vertrauensvoll auf die Radio 1-Hörerschaft bauen, das schaffen die alles.
Sehr schön.
So, die Informationen zum Glück, die zwischen Ihnen und der Ausstellung stehen, sind also der Titel Pop on Paper von Warhol bis Liechtenstein, die läuft bereits seit Mai und noch bis zum 16.8. In der Sonderausstellungshalle am Kulturforum am Matthäi-Kirchplatz. Und geöffnet ist da montags nicht und an den anderen Tagen Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 bzw. ermäßigt 4 Euro und wir haben es gerade erfahren, für Besucher unter 18 gar nichts. Das ist dankenswert und löblich. Und die Adresse zum Reservieren ist die www.smb.museum.
Ja, ich meine...
Gut.
Wir erinnern, genau.
Ja, ansonsten.
Wir finden das schon.
Wir finden das, wir sind alle so internetaffin, das kriegen wir alles hin. Ich sage lieben Dank. Andreas Schalhorn war das Kurator der Ausstellung. Danke, dass du so viele Informationen und Einblicke mit uns geteilt hast und toi, toi, toi für diese Ausstellung und für die, an der du vermutlich auch schon arbeitest. Ich hoffe, wir sehen uns und reden dann darüber beim nächsten Mal. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank.